Erste Frage, wie ist die Übertragung? Gut, danke. Und wenn ich hier weggehe auch? Nein, Gott sei Dank. Wir dürfen ja zuerst auf eine Ergänzung zurückkommen. Die dazu gehört zu dem Thema, das ich da aufgestellt habe, Frauen salben Jesus mit Narde. Und da haben wir erstens in dieser Linie, zweitens hier, was wir näher betrachtet haben, in Bethanien, Maria, Martha, hier. Und nun sehen wir uns dieses Geschehen kurz näher an und dann das zweite hier noch etwas näher. Wir haben Ort des Geschehens, Gastgeber, Ort, Gastgeber, Besucher, die Handlungen und noch besondere Notizen dazu. Da ist ein Simon, genannt der Aussätzige. Der wohnte auch in Bethanien. Jesus mit den Zwölfen ist eingeladen, erscheinen da, und dann kommt irgendein Weib. Weiter lesen wir nichts. Das Weib salbt das Haupt Jesu. Hier wurden die Füße Jesu gesalbt. Dieses Weib hier in Bethanien, im Hause Simons des Aussätzigen, ganz still ein Weib, und weiter wird gar nichts beschrieben, nur gesagt, dass die frommen Jünger ausgerechnet sich ärgern an dem, was das Weib tut. Sofort nimmt der Herr Jesus dieses Weib in Schutz und stellt sie in den Senkel, wie wir sagen. Diese Frau, was die jetzt getan hat, in ihrer Liebe zu mir, wird in der ganzen Welt, wo dieses Evangelium verkündet wird, auch von diesem Weibe Zeugnis gegeben werden. Zu ihrem Gedächtnis, heißt es da. Also genau wie, dies tut zu meinem Gedächtnis. Zu ihrem Gedächtnis. Sehr schön. Dieses Geschehen war nun in Nain, der Stadt Nain. Also nicht in, wie die anderen Handlungen und Geschehnisse in Bethanien, sondern in Nein. Und erst nachdem das hier geschehen ist, heißt, und dann ging er weiter in andere Orte. Also Ort der Handlung, Nein. Da war ja dann auch der Jüngling geheilt worden, von Nein. Und jetzt. Da ist nun ein Pharisäer und der heißt nun halt auch Simon. Und dann muss für den oberflächlichen Leser sollte das wieder das gleiche geschehen sein, weil da ein Simon ist und da ein Simon ist. Da gab es sogar noch einen Simon Petrus. Also Simon war offensichtlich ein Name in Israel, so wie Hermann und Lina und Luise und so weiter. Also, Jesus hier nun allein, ohne die Zwölf. Und jetzt erscheint auch ein Weib, aber die wird sofort vorgestellt als eine Sünderin. Der Pharisäer namens Simon hat den Herrn Jesus eingeladen, zu sich zu kommen, zum Essen. Offenbar wollte er ihn allein haben. Jetzt kommt das Weib, hört, dass Jesus hier eingegangen sei, das Haus, und kommt nun auch wieder nichts anderes kennend und wollend und wissend als Jesus. Kümmert sich um gar nichts, um die hochwürdige Gesellschaft. Sie sieht Jesus liegen um den Tisch, sie lagen ja zu Tische, stellt sich auf hinter seinen Füßen und weint. Ihre Tränen fallen auf seine Füße, erschrickt sie, trocknet sofort mit ihren Haaren seine Füße und dann küsst sie seine Füße. Hören wir gut, ohne Unterlass. Ohne Unterlass. Stellen wir uns mal vor, wir seien in dieser Gesellschaft. Darf ich sagen, wir alle sind auf der Seite des Pharisäers. Sowas, ist die verrückt geworden. Fällt er ein und dann noch das dreckige Weib dort. Empörung bei der ganzen Gesellschaft. Ohne Unterlass. Und jetzt salbt auch sie seine Füße. Der Pharisäer sagt nichts, aber er denkt etwas, und der die Herzen erforscht, der Geist, der weiß, was der gedacht hat, dann hat es uns berichtet. Ich wollte ja den Lehrer da von Nazareth einmal etwas unter die Lupe nehmen und jetzt weiß ich Bescheid über ihn. Wenn das ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für ein Weib ist. Würde sich sofort entsprechend verhalten. Jetzt sagt Jesus etwas. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Bitte, Lehrer. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war ihm 500 Denare schuldig und der andere nur 50. Da beide nicht zahlen konnten, erließ er beiden die Schuld. Simon, was meinst du? Welcher von den beiden Schuldnern wird den Gläubiger mehr lieben? Simon lächelt unverlegen natürlich. Ja, selbstverständlich der, dem er die 500 erlassen hat. Simon, du hast richtig geredet. Und jetzt fährt Jesus weiter. Jesus spricht zu Simon. Ich kam in dein Haus herein, du hast mir kein Wasser gegeben, um die Füße zu waschen. Die kamen ja barfuß meistens. Du, kein Wasser, diese hat meine Füße mit Tränen benetzt, in ihrer Liebe. Du hast mir keinen Kuss gegeben, als ich hereinkam. Und jetzt wird wiederholt. Diese aber hat, seitdem sie hereingekommen ist, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Stimmt's, was wir vorher lasen? Anhalten, ohne Unterbruch. Liebe Geschwister, schämen wir uns mal alle miteinander. Glatt, so fromme sind wir. Der da vorne auf. Drittens, du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, und diese hat meine Füße mit Öl gesalbt, mit der kostbaren Nadel. Jetzt kommt das wunderbare, zusammenfassende Wort. Simon, grüezi miteinander, heißt im Schweizerland.
Grüezi.
Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Offenbar gerade jetzt bei dieser Gelegenheit den Herrn Jesus geliebt. Denn ihre vielen Sünden sind vergeben. Wem viel vergeben ist, der wird und kann viel lieben. Er hat es nicht gesagt, Simon, aber der Simon hat schon gemerkt, wenn er jetzt meint. Wem aber wenig oder gar nichts vergeben werden kann, der kann überhaupt nicht lieben. Wir dürfen bei der Gelegenheit noch einen Generalnenner Jesu beachten. Trotzdem, wie wir gleich sehen werden, er von einem Weibe geboren unter Gesetz sich hat stellen lassen, ganz treu unter Gesetz hat stellen lassen. Dass er immer, wenn irgendjemand beschuldigt wurde, verachtet wurde, sogar wo die Todesstrafe der Steinigung vorlag, hat er die Verachteten, die Beschuldigten immer in Schutz genommen. Er war immer auf der Seite der Verachteten, ja, der Kranken und der Sünder. Ins Angesicht hat er den höchsten Würdenträgern gesagt, den hohen Priester und den Schriftgelehrten und Gesetzeslehrern: Ich sage euch, Zöllner und Huren werden vor euch ins Reich Gottes eingehen. Liebe Geschwister, hat das gereicht? Der Mann muss sofort verschwinden vom Erdboden. So, dann können wir hier auslöschen. Löscht du schnell aus. Danke.
Kann ich das noch zurückgeben?
Ist die Übertragung auch so in Ordnung? Danke. Matthäus 15. Das kananäische Weib
Matthäus 15, Vers 21. Und Jesus ging aus von dannen und entwich in die Gegenden von Tyrus und Sidon. Zwei bekannte Ortsnamen, Tyrus und Sidon. Da dürfen wir jetzt, weil Jesus sich in diese Grenzen hineinbegeben hat, beachten, dass Gott dem Josua damals, als er das Land einnehmen sollte militärisch, gesagt hat, bitte, wie wir meinen, nicht nur vom Bache Ägyptens bis Dan, die Golanhöhen und dann noch die Gegend von heutigen Jordanien, zweieinhalb Stämme, sondern ziehe weiter, nimm den ganzen Libanon und dränge vor bis an den Euphrat. Den Auftrag hatte Josua. Und da sage ich schnell etwas, liebe Geschwister, liebe Brüder, geht nicht mehr lange, nicht mehr viele Jahre, hat der gegenwärtige Staat Israel die Grenzen bis an Euphrat. Und wenn ein dritter Weltkrieg, um das zu erreichen, nötig wäre. Also in die Grenzen von Sidon und Tyrus. Vom König von Tyrus haben wir gehört. Ezekiel 28, gewaltig. Wiederum, gewaltig. In der Zeit Salomos war Salomo der herrlichste aller Könige der Erde. Und der damalige König von Tyrus, herzliche Freunde. Der König von Tyrus hatte von Salomo den Auftrag bekommen, Holz vom Libanon, Zedern vom Libanon zu schlagen, als Meer hinunterzubringen und nach Israel zu schiffen. Und dann hinaufzubringen nach Jerusalem. Und andere Dinge. Und Salomo quittierte ihm das mit prächtigen Nahrungsmitteln aus seinen Volke. Sidon und Tyrus hier. Begründung, warum Jesus sich überhaupt hierher wagen durfte. Wir werden gerade hören, warum. Da das nicht selbstverständlich war. Und siehe, ein kanitisches Weib, das von jenen Grenzen herkam, schrie und sprach, erbarme dich meiner, Herr Kyrios, Sohn Davids. Ja, wieso wusste die das? Meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten herzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Als Jesus schwieg, kein Wort antwortete, wird wieder einmal die Haltung dieser Jünger Jesu offenbar. Entlass sie, sie schreit nur hinter uns her. Ich habe mir eine Parallelstelle dieser frommen Jünger Jesu, dieser barmherzigen Brüder notiert. Und zwar in Lukas 9, 54, 55. Lohnt sich das einmal zur Kenntnis zu nehmen. Nämlich, ja, Jesus hat sein Angesicht nach Jerusalem gerichtet und kommt mit seinen Jüngern, schickt seine Jünger noch voraus, den Weg zu bereiten. Und das Dorf, wo sie hinkamen, da nahmen ihn die Leute nicht auf, wiesen sie ab. Jetzt kommt unser Jakobus und Johannes zu Jesus und sprechen: Herr, willst du, dass wir Feuer vom Himmel fallen lassen auf sie, dass sie verzehrt werden, wie einst Elias es tat? Was lesen wir jetzt? Jesus aber strafte sie, indem er sprach: Ja, wisset ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Einen Augenblick bitte hier stehen bleiben. Wer war in den Tagen Jesu in der Kraft und im Geist des Elias erschienen? Der nur eine Rolle des Elias übernahm, selber nicht Elias war, Johannes der Täufer. Er wird auftreten im Geist und in der Kraft des Elias, Johannes der Täufer. Wer hat euch gewiesen, ihr Rot und Gezücht, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Das Gesetz richtet nur Zorn an. Und das Gesetz geht bis auf Johannes den Täufer. So steht geschrieben. Also, wes Geistes Kind waren seine Jünger da? Nicht des Heiligen Geistes Kinder. Und wir Frommen meinen, wir müssen auch mal energisch die Meinung sagen, dem und jener. Nicht? Liebe Geschwister, es wird immer schöner, ja? Immer schöner. Aber kann uns der Heilige Geist die Meinung sagen? Das ist dann wunderbar. Erlaube ihr, Judas. Zu Judas. Entlass sie, denn sie schreit nur hinter uns her. Er aber antwortete und sprach: Ja, zu wem denn? Wer hat eben geredet? Die Jünger, ne? Sagt er den Jüngern wieder. Jetzt kommt das gewaltige Wort: Ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sicher haben wir fast alle von Jugend unseres Glaubenslebens angehört, man soll das Wort der Wahrheit richtig teilen, richtig schneiden sogar. Beachten, wer schreibt, an wen ist geschrieben, zu welcher Zeit, für welche Zeit gilt das und so weiter. Dass jede Haushaltung ihre eigene Ordnung hat, jedes Zeitalter seine eigene Ordnung hat, manchmal grundverschieden eines vom anderen, Und hier haben wir ein scharf schneidendes Wort. Ich bin nicht gesandt, als nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und liebe Geschwister, was holen wir für uns in unseren Verkündigungen auf dem ganzen Erdenrund? Aus Gesetz und Propheten für uns heraus? Das ist soweit in Ordnung, als wir uns hier noch in dieser Schöpfung lebend bescheiden mit dem Hinweis, dass wir Nationenleute nur ein wilder Ölbaum sind. Und dass Gott entgegen der Natur von jedem Pfropfer, der edle Zweige pfropft in einen wilden und dann gute Früchte kommen, aber nur mit wildem Saft genährt, macht Gott umgekehrt, hat edle Zweige ausgeschnitten und uns wilde Zweige eingepfropft. Liebe Geschwister, wir sind nun berechtigt, Worte Gottes an Israel gegeben, auch auf uns zu beziehen. Kräfte und Säfte des edlen Ölbaums Israel durch die Barmherzigkeit Gottes auch uns zum Segen werden zu lassen. Und das machen wir nicht wenig, ist also in Ordnung. Wollen aber nicht vergessen, wir sind wohl des edlen Saftes würdig erfunden worden, wenn wir wollen, in dessen Genuss gekommen, aber, bitteschön, wir können nie edle Früchte bringen aus den Nationen. Stimmt's? Der Saft ist wunderbar, aber wir sind und bleiben wilder Ölbaum. Nicht? Wir sind Zweige des wilden Ölbaums geblieben. Eigenartig. Noch einmal, wenn in einen edlen Ölbaum, in einen ein wilder Ölbaum, ein wilder, ein gewöhnlicher Baum, wenn da edle Zweige eingepfropft werden, dann gibt es edle Früchte. Es kommt auf die Zweige an. Und Gott leistet sich das Umgekehrte, und da wollen wir beachten. Und wie Paulus dann gleich schreibt, bitte, auf dass ihr euch, ihr Nationen, Leute, begnadet aufs Wunderbarste, ohne Gesetz und ohne Werke, bitte, dass ihr euch nicht überhebt über sie, denn ihr das alles verdankt, was in deren Genuss ihr gekommen seid. Aber bitte, hier nun in Bezug auf die Person Jesu in Niedrigkeit, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde erscheinend, gilt unbarmherzig, ohne Abstrich, ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. Und da haben wir gar nichts abzuzweigen, abzuholen. Lösend für uns kann die Tatsache nun sein, wenn Jesus sie einmal anblickt, nicht zornig, sondern mit Zorn, wenn er im Tempel Stricke nimmt und die Verkäufer da im Tempel mit Stricken schlagen hinausjagt, nicht? Und dann nur noch, was die Tauben betrifft, tragt die sorgfältig hinaus, Wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlöscht, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Sagt Jesus mal so. Kamen die Worte aus seinem Herzen? Nö. Ja nicht. Das musste er, wenn er sich schon unter dieses unbarmherzige Gesetz gestellt hat, konsequent bleiben. Harte Worte reden, unbarmherzige Worte. Das Gesetz, nach Meinung der heiligen Engel, zum Leben gegeben, dieses halsstarrige, widerspenstige Volk, das muss mal gezüchtigt werden, mit Zuchtruten gedroht werden, mit Tod und Verdammnis, dann werden sie schon spuren. Das war die Meinung der heiligen Engel, die das Gesetz anordnen durften, unter der Kontrolle Gottes natürlich. Das war ihre Meinung. Das Ergebnis musste wieder Paulus wie folgt aussprechen: Das Gesetz zum Leben gegeben, nach ihrer Meinung, der Engel, erwies sich in der Praxis als ein Dienst des Todes und der Verdammnis. Ist das ein Unterschied? Verstehen wir das Wort im Buche hier? Seinen heiligen Engeln legt er Irrtum zur Last. Worin könnte der Irrtum bestehen? Das heißt eigentlich Torheit zur Last. Die ganze Gesetzgebung hat Gott sie überführt. Und da das Gesetz auch im tausendjährigen Reich nochmal ausgehen wird, die Tora, das sind die fünf Bücher Mose, und das Wort Gottes Jerusalem, und Christus sich nochmal unter Gesetz stellt, den Engel zuliebe, um nochmal zu probieren, unter günstigsten Umständen, die ganze dämonische Welt samt dem Satan ist entweder gefangen oder schon in den Feuersee geworfen. Es herrschen nur noch heilige Engel im tausendjährigen Reich. Wenn wir im Buche Daniel lesen, die Himmel herrschen, dann heißt das nicht, der Herr selbst herrscht, sondern jedes Volk wird wandeln, ein jedes im Namen seines Gottes. Wir aber aus Israel werden wandeln im Namen Jehovas, unseres Gottes. Das sind heilige Engel, die Gott zu Göttern erhoben hat, betreuend, segnend wirken. Aber Christus auf den Thron und die zwölf auf zwölf Thronen, die zwölf Stämme Israel richtend, und die Leviten und die Auserwählten, die Riesenmassen im tausendjährigen Reich betreuend und so weiter. Leider gilt da in diesem wunderbaren Friedensreich, wo jeder unter seinem Weinstock und seinem Feigenbaum sitzen wird. Und auf den Schellen der Pferde steht heilig dem Herrn sogar, bis in Einzelheiten, ist leider da noch ein Tal Hinnom, eine Gehenna, ein Tal Gehenna Hinnom, wo ein Feuer nicht erlischt und ein Wurm nicht stirbt. Und wer im geringsten sündigt, kaum ein falsches Wort gesagt hat oder gar Zeugnis, der fällt tot um und am anderen Morgen wird sein Leichnam dorthin gebracht, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Ich bedauere, ihr begreift mich und ihr seid sicher auch meiner Meinung, dass ausgerechnet die letzten Worte des wunderbaren Propheten Jesaja heißen, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlöscht. Punkt. Schluss Jesaja. Fein ist aber, dass wir immer noch genauer hinsehen, was da geschrieben steht und was die Schrift sonst noch dazu zu sagen hat, dass dieses Feuer nur so lange nicht erlischt und der Wurm nur so lange nicht stirbt, als das tausendjährige Reich dauert. damit die vielen Gesegneten nicht auch in Gefahr kommen, im Geringsten zu sündigen, das Gesetz zu übertreten, besteht eine Vorschrift, dass in Abteilungen von so und so, von allen Nationen zu der und der Zeit, Truppen kommen, zu haben, da anzutreten und zu schauen, wie die Leichname da, wo das Feuer nicht erlischt und der Wurm nicht stirbt, müssen die zusehen, was da geschieht, um ja, sich sicher zu halten und nicht im Geringsten zu sündigen. So. Und das geschieht von Sabbat zu Sabbat, von Neumond zu Neumond. Warum betone ich das? Spielt das eine Rolle? Gibt's in den neuen Himmel und auf der neuen Erde noch eine Sonne und den Mond? Antwort, wisst ihr was? Nee. Denn der Herr, der Allmächtige und das Lamm sind ihre Leuchter. Bedürfen nicht mehr des Lichtes von Sonne und Mond. Stimmt's also? Wann erlischt das Feuer? Wenn nachdem Gott ja, die ganze Erdoberfläche durch das große Erdbeben umgepflügt hat und dann noch einen Feuerbrand übergeben hat. Und die ganze Vergiftung, wie sie heute vorliegt, Wasser, Erde, Luft und so weiter, vollständig zu säubern, zu reinigen. Und dann erst pflanzt er den großen Garten Eden, denn die ganze Erde wird sein wie Eden, der Garten Gottes. Ich darf hier noch ergänzend sagen, wenn wir wissen wollen, wie die Zustände im Einzelnen sein werden, im tausendjährigen Reich, ja, die Schrift erzählt uns da vieles, aber ich darf darauf hinweisen, die Zustände im tausendjährigen Reich sind genau die, jetzt global erweitert, wie die Zustände waren für Adam, als die Eva noch in ihm drin war, vor dem Fall. Liebe Brüder, Brüder heißt Adelphos, gerade am Frühstück waren wir daran, und Schwester heißt Adelphä. Also wir sind Brüder und sie sind Brüderinnen, um dass jetzt die wenigen Schwestern, die hier sind, nicht zu kurz kommen. Da ist also aus den Brüdern ist noch eine Fee geworden bei den Schwestern. Die Zustände. So, denn die ganze Erde wird sein wie Eden, der Garten Gottes. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Hier zurück. Ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. Liebe Brüder, liebe Schwestern, wenn wir weiter in den Evangelien lesen, Übergangsform hat Johannes, die drei ersten Evangelien, wollen wir beachten, ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. Und dann aber so lesen, weil wir in Christo sein dürfen, die verlorenen Schafe vom Hause Israel auch lieben. Denn seine Liebe treibt uns. Ich möchte durch einen Fluch von Christus hinweggeschleudert sein, wenn sie bei ihm Gnade finden könnten. Paulus. Sie zur Eifersucht zu reizen, das ist unsere Aufgabe. So zu lesen, 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 nur für Israel, was da steht in den Evangelien, bitte. Und dann können wir sie verstehen. Und dann können wir sie verstehen. Und können so mit ihnen reden, dass sie denken, was? Das ist kein Jude, das ist kein Israelite. Und versteht unsere heiligen Schriften besser als wir natürlich. Wir erklären aus dem Neuen das Alte. Das dürfen wir ja heute erleben, ganz wunderbar. Eines Tages hat er seine Jünger ausgesandt mit den Worten, Straße der Nationen, sondern nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. Da waren seine Jünger vororientiert. Und jetzt bestätigt er nochmal in dieser ganz klaren Weise. Und nehmen wir den Herrn Jesus so. Bis zum Augenblick, wo er am Kreuz angenagelt war. Von seiner Geburt, wimmerndes Säuglingsknäblein in der Krippe von Bethlehem, bis Golgatha, gilt das Wort, ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. Salomo hat hier ein Wort anzubringen. Der Tag des Todes ist besser als der Tag, da einer geboren wird. Wenn die Schrift von nur einem redet, spricht, meint sie dann auch nur einen? Welche Frage? In dir Abraham und deinem Samen werden gesegnet werden alle Generationen der Erde. Paulus nimmt es genau. Es ist hier nicht die Rede in dir und deinen Samen als Mehrzahl, schreibt Paulus, sondern in dir und deinem Samen Einzahl werden gesegnet werden alle Nationen der Erde, alle Generationen der Erde. Und erklärt gleich, und der eine Same heißt Jesus Christus. Aha. Verstehen wir? Der Tag des Todes, da einer stirbt, meint sie nur einen. Wie heißt der eine? Jesus Christus. War der grauenhaft? Ja. Aber für ihn war der Tag des Todes, der Geburt, schlimmer, noch schlimmer. Warum? Salomo erklärt. Der Tag seiner Geburt war der Anfang seiner Leiden. Er, der ohne Anfang und ohne Ende, räumlich und zeitlich, Sohn des Allerhöchsten, vom Vater geliebt, in der Herrlichkeit des Vaters sich bewegen, lässt sich gefallen, reduziert zu werden, komprimiert zu werden auf null, in einen menschlichen Mutterleib hineingezeugt zu werden, Mutterleib in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde oder überhaupt nur Gestalt Fleisch der Sünde hinein und dann geboren werden, mitten in die Finsternis dieser Welt. Wir erinnern uns, dass er gleich bezeugte, mein Reich ist nicht von diesem Kosmos, nicht von dieser Schöpfung. Der Fürst dieses Kosmos, Satan, dem haben wir alles übergeben. Ich bin der Fremdling. Hier. Der Tag des Todes war für ihn besser als das Ende des Abschlusses, als der Tag seiner Geburt.
wunderbare, ergreifende, zur Anbetung zwingende Tatsachen. Und nun, im Augenblick, da er angenagelt war, war was auch noch geschehen. Da war das, was ihr hier vorn seht, da beim Brüder Lemuel, auch angenagelt, stimmt. Und mitgestorben und mitbegraben. Und im Grab Jesu, das die Feinde Christi versiegeln ließen, hat der Vater in seiner Macht die Kräfte der Verwandlung. Da wurde das Verwesliche verschlungen vom Leben. Und wir wurden mit Christus auferweckt, mit Christus auferstehen, die Auferstehung, mit ihm lebendig gemacht und mit ihm durch alle Himmel gefahren und mit ihm zur Rechten der Majestäten der Höhe gesetzt, noch mehr. Mit Christo ist unser Leben verborgen in Gott. Paulus, du rasest, Bruder Mul, du rasest, bin verrückt geworden, jawohl. Die Entrückung wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Hierher zurück. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach: Es ist nicht schön, das Brot der Kinder, also Israels, zu nehmen und es den Kötern hinzuwerfen. Das ist das griechische Wort, Dreckhunde. Steht die Anmerkung noch in der Elberfelder. Und es den Kötern vorzuwerfen, ist nicht schön. Also sie wird da als Köterin bezeichnet, aber wunderbar. Die Weisheit der Liebe Gottes im Sohne. Wir denken da an die eben im Ehebruch ertappt, das Weib da, das gesteinigt werden soll, ne? Aussprüche Gottes, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Jetzt haben wir ihn dann. Wenn er sagt, ja, ja, steinigt sie, wie Mose gesagt hat, der Heuchler, der erzählt immer von Barmherzigkeit und weiß was und so, und sagt, nein, seid doch barmherzig. Der redet wie der Mose, jetzt haben wir ihn. Nein. Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Weiter brauchst nichts. Das war ein Ausspruch Jesu, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das haute so gründlich durch Mark und Bein und ihre Herzen. Aufgehobene Steine fielen schon runter. Jesus brauchte nicht mal sie anzugucken, hat sich wieder niedergebeugt. Er richtet sich auf. Wo sind sie, deine Ankläger? Ist keiner mehr da. Und zwar sehr schön. Sie waren verschwunden, der schön der Reihe nach, vom Ältesten anfangen. Das heißt also, je älter ein war, umso größer Sünder war er. Nicht? Und hier, es ist nicht schön, sehr fein, das Brot von den Kindern wegzunehmen und den Kötern hinwerfen. Wisst ihr was? Wieder die Weisheit der Liebe Gottes in Christo?
Da wusste der Geist im Herrn Jesus einen Ausspruch zu tun, der gleich sowohl die Härte des Gesetzes wieder in sich trägt, ne, als verborgen darin schon eine Brücke für das Weib geschlagen ist. Wie antwortet sie? Ja, Herr. Denn auch die Köter empfangen Brosamen, die von des Herrn Tische unter den Tisch fallen. Hat Jesus ihr eine Brücke gebaut? Reichte die Brücke bis auf den anderen Brückenkopf bei ihr, bei dem Weib? Ne? Und die hat richtig die Brücke betreten, sodass Jesus nur noch antworten konnte und sprach zu ihr: O Weib, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Bei ähnlichen Situationen hat Jesus dann noch hinzugefügt, sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden, wie bei den Kötern jetzt hier. Ne? Haben wir, wir haben das Thema Heimsuchung näher angesehen, ich mal für mich, und kam aus dem Staunen je länger, je weniger heraus. Wir kennen da unter dem Ausdruck Heimsuchung, haben wir den Begriff, also 80% mindestens sind immer negativer Ladung, Gericht verbunden und weiß was allem. Dabei ist es wieder genau so, sagen wir das, die deutsche Übersetzung, die sollten wir genauso nehmen, wie da steht. Heimsuchen. In jeder Hinsicht. Ich darf hier nicht stehen bleiben, aber auch da sind Worte Gottes vorhanden in einer Weisheit, in einer Herrlichkeit, die genau so ist, wie wir vor dem Wort Heimsuchung unnötigerweise unpassenden Respekt haben. Und nun, liebe Geschwister, ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel, vom Weibe geboren, unter Gesetz getan, lädt uns ein, wieder den Galaterbrief aufzuschlagen und einige Worte wieder und doch ganz neu zu lesen, zur Kenntnis zu nehmen, zu erkennen. Zuerst Galater 3, unter dem Blickwinkel Jesus unter Gesetz, nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. Kapitel 3 von Vers 12 an. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Haben wir das auch schon gelesen?
Vers wie viel? 12.
Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Hat Gott dann daran wohlgefallen? Unmöglich, haben wir gestern schon gehört, gell? Sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Genau heißt das Wort, wieder wunderbar, sondern der Mensch, der diese Dinge getan hat, hat in ihnen das Leben. Kennen wir einen Menschen, der hat alle diese Dinge getan? Der hat kein Jota des Gesetzes übertreten, sondern das Gesetz noch bestätigt und noch verschärft. Noch genauer genommen als nur die Buchstaben. Wie heißt der Mensch? Pilatus hat gesagt, seht, nicht welch ein Mensch, sondern seht, der Mensch. Stimmt's? Der Mensch. Ho Adam, ho Anthropos. Griechisch. Der Mensch. Also, in dieser Forderung der Engel, die kein Mensch erfüllen kann, haben sie, ohne es zu wissen, schon den Menschen Jesus Christus in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, der keines seiner ihrer Gebote übertreten hat, gerechtfertigt. Sie haben gesagt, der Mensch, der das alles tut, nicht? Und nicht übertritt. Der hat darin das Leben. Also, der die Weisen erhascht in ihrer List, ist großartig, liebe Geschwister. Weiter. Wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft, erstens, von dem Fluche des Gesetzes. Warum ich erstens sage, werden wir gleich sehen. Indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Vielleicht der unbarmherzigste Fluch. Denn der hängt am Holz, weil er entsprechend Gesetzesübertreter war. Und das Gesetz ist unwiderruflich. Das Gesetz kann keine Wiederbringung aus dem Tode und dem Fluch. Das ist dem Gesetz unmöglich. Wissen wir jetzt, wo die Gegner der Allversöhnung stehen? Wo sie ihre Grundlage herholen? Und siehe da, jetzt hängt ein Mann am Holze, und weil dieser Mann am Holze hängt, geschieht das, was dem Gesetz unmöglich ist. Wird möglich gemacht. Weil dieser Mann am Holze hängt, nach dem Gesetz, wie ein giftiges Wort eines hohen Priesters sagte, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss der sterben. Genau, so, wie geschrieben steht. Und so starb er. Hat die Weisheit der Liebe Gottes es verstanden, diesen unbarmherzigsten Fluch
in den Segen der Grundlage der Versöhnung des Alls zu verwandeln. Stimmt's? Braucht so etwas? Bisschen Weisheit? Von einem Augenblick zum anderen, so dass Gott in der Rechtslage ist, wie Paulus zu schreiben wagt, der Prüfstein unseres Glaubens besteht darin, ob wir dem Gott glauben, der den Gesetzlosen rechtfertigt, von einem Augenblick zum anderen. Warum? Weil der Gerechte für alle Gesetzlose an ihre Stelle getreten ist und genau alle Flüche und Forderungen des Gesetzes bezahlt und an sich hat ausführen lassen. Kann Gott, wie ich gestern schon bezeugen durfte, gerechterweise keinem Geschöpf noch Böses zurechnen? Noch kann er, Gott, der in Christo war und das All mit sich versöhnte, ihnen ihre Übertretungen noch zurechnen? Weil er auf Golgatha als bilanzfähiger Buchhalter definitiv abgerechnet hat. Die ganze Rechtslage in seiner Schöpfung und der ganzen Unendlichkeit klargestellt hat. Ihr lieben Kolosser, ihr benehmt euch ja, als lebtet ihr noch in diesem Kosmos, in dieser Welt. Ja, und wir, liebe Brüder, wie steht's bei uns? Ihr seid ja mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben. Der alte Mensch, der existiert nicht mehr. Der wurde im Grabe Jesu vom Leben Gottes verschlungen und mit Christus eins gemacht. Unser Leben mit Christus verborgen in Gott. Gott klagt an einer Stelle im Alten Testament, also jetzt muss ich aber auf die Uhr gucken. Ist auch schon 23:30, wo ich Mittagessen kann. Danke. Gleich am Ende. Gott klagt an einer Stelle im Alten Testament, da habe ich gestaunt. Ja, ihr seid so und so und so und so fromm, aber, und dann, schrecklich, was er ihnen dann zur Last legen muss dort. Und dann klagt Gott. Anstatt dass ihr eure Stimme in der Höhe, in meiner Gegenwart, hören lässt, vor mir. Ja, wenn Gott schon damals in Israel durch das, was er ihnen geschenkt hatte, das erwarten durfte, wie viel mehr für uns? Unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Haben wir das auch schon realisiert? Oder sind das für uns noch so verwässerte geistliche Dinge? Nein, liebe Geschwister, das sind die göttlichen Realitäten, die wir im Glauben erleben können. Wir sind mit Christus unser Leben. Ist mit Christus verborgen in Gott. Schweigt, muss dann auch alle schweigen. Von selbst. Dann ist der ganze Kosmos, wo Christus ein Fremdling war, für mich, für uns gekreuzigt und wir sind dem Kosmos gegenüber gekreuzigt, existiert für uns nicht mehr. Und je mehr wir das üben, praktisch üben im Glauben, diese Stellung beziehen, umso mehr können wir uns da in dieser Welt noch gottgemäß bewegen. Entlastet,
entkrampft, gelöst. Ruhe, Stille. Letzte Worte noch in Kapitel 4. Saget mir, die ihr untergesetzt sein wollt. Aha. Die Galater. Hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleische geboren. Der aber von der Freien durch die Verheißung. Also Verheißung Gottes ist Gegenteil von Fleisch. Was einen bildlichen Sinn hat, und dieser bildliche Sinn ist unglaublich scharf und gewaltig. Denn diese zweierlei Frauen sind gemeint, sind zweierlei Bündnisse, verschiedene. Eines vom Berge Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, welches Hagar ist. Was sollen wir hierzu sagen? Der ganze Vorgang am Sinai, der für jeden Israeliten das Hochheiligste ist, ist nach göttlicher, höchster Beurteilung geistlicherweise gleich dem Vorgang Hagar Ismael. Hagar Ismael. Abraham ist beider Vater, ein Vater, aber verschiedene Mütter. Darf hier nicht stehen bleiben. Eine vom Berge Sinai, ein Bündnis, das zur Knechtschaft gebiert, welches Hagar ist. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. Der Sinai heißt auf Arabisch Hagar. Entspricht, jetzt kommt ein furchtbares Wort, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Denn sie ist mit ihren Kindern in Knechtschaft, nämlich des Gesetzes. Aber das Jerusalem droben ist frei, welches unsere Mutter ist. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und schreie, die du keine Geburt sehen hast, und so weiter. Vers 28, ihr aber Brüder seid gleich Isaak, Kinder der Verheißung, und so wie damals der nach dem Fleische Geborene den nach dem Geiste Geborenen verfolgte, also auch jetzt. Was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn aus. Was das für Israel und Jerusalem bedeutet, liebe Geschwister, vorerst heißt das heute auf Erden. Jetzt sage ich auch noch etwas. Dass der niederliegende Staat des Israel, am schlimmsten finanziell, schlimmste für einen Juden, dann in jeder Hinsicht, dass da niederliegen. Und der Aufruhr im Innern von Frauen und Kindern noch. Ja, wenn ich Hemmungen habe, weiter zu sprechen, ist begründet, aber ich bin gleich am Schluss. Da gilt hier eines Tages für Israel. Israel ist dem Fleische nach, Nachkommen Abrahams. Und da gilt, stoße die Magd und ihren Sohn aus. Das heißt, die ganze Nachkommenschaft Ismaels hat keinen Raum mehr in Israel. Wie jetzt? Und es ist schade, dass die Araber, die genau wissen, kein
Teil eines arabischen Volkes hat so schön und dem geht es so gut wie den Arabern in Israel. Und da gilt dann das Wort. So. Unser Herr nun, wir mit Christus verborgen in Gott unser Leben. Amen.